Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ungefähr eine Woche, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war und ja einfach so aus seinem Grab herausspaziert war, da spielte sich am See von Tiberias, den die meisten von euch vielleicht auch unter dem Namen See von Genezareth kennen, eine bemerkenswerte Geschichte ab. Und der Apostel Johannes erzählt diese Geschichte folgendermaßen. Ich lese euch diesen Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14, einmal vor. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Bei Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand ab, denn er hat es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. An dieser Geschichte gibt es so viel Schönes zu entdecken, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Zunächst einmal sehen wir, dass die Jünger von Jesus fischen gegangen sind. Und viele Bibelausleger fragen sich, wie kann es eigentlich sein, dass diese Männer fischen gehen nach all dem, was passiert war, nach all dem, was sie mit Jesus erlebt hatten? Wie kann es sein, dass sie nach all dem, was passiert war, so schnell wieder in ihr altes Leben zurück wollen, zurückkehren? Aber jetzt denkt doch mal nach, was hätten sie denn sonst tun sollen? Die Ereignisse der letzten Wochen, die waren überwältigend, die waren erdrückend. Da war der euphorische Einzug nach Jerusalem, da standen die Menschen am Straßenrand und sie hatten die Palmzweige in der Hand und sie jubelten ihnen zu und riefen Hosianna. Und dann der tiefe Absturz, tiefer als sie sich das jemals hätten vorstellen können. Die Verhaftung von Jesus, die Folter. Dann wurde Jesus gekreuzigt und am dritten Tag ist er dann von den Toten auferstanden. Und auf einmal war er verschwunden. Er begegnete ihnen aber zweimal. Nach seiner Auferstehung war Jesus den Jüngern zum damaligen Zeitpunkt schon zweimal begegnet. Und sie hatten mit ihm gesprochen, sie hatten Gelegenheit, ihm zuzuhören. Aber dann war er wieder verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Das ist die Situation, in der sich die Jünger befinden. Sie wissen nicht, wo Jesus jetzt steckt. Und sie sind unsicher, was sie als nächstes tun sollen. Und Sie halten es nicht aus, einfach nur im Haus rumzusitzen und nichts zu tun. Und in dieser Situation sagt Petrus, der ja Fischer war, lass uns rausgehen, fischen. Und die anderen Jünger, sie folgen ihm. Petrus macht also nichts anderes, was jeder Fischer tut, wenn ihm die Decke auf den Kopf fällt. Er tut nichts anderes, was jeder Fischer tut, wenn er einen klaren Kopf bekommen will. Er geht fischen. Und dann achtet mal darauf, wie beiläufig Jesus in Erscheinung tritt. Nicht einmal seine besten Freunde erkennen ihn zunächst. Hey, er ist der auferstandene Messias, der Herrscher über Himmel und Erde. Jesus hätte auch in seiner ganzen strahlenden Herrlichkeit erscheinen können. Mit viel Tamtam, mit Scheinwerfern, mit Nebelmaschinen, mit eigener Worshipband. Er hätte dort am Ufer stehen können und rufen können, ich bin es, der Herr, beugt eure Knie vor mir. Aber das macht er nicht. Ganz im Gegenteil. Er versteckt sich noch ein wenig. Er verhält sich ganz unauffällig. Er tarnt sich. Er spielt ein Spielchen mit den Jungs. Er steht so am Ufer wie ein Tourist, vielleicht die Hände in den Taschen und tut so, als ob nichts wäre. Und dann stellt er eine Frage, die eigentlich jeder stellt, wenn er einen Fischer oder einen Angler sieht. Und, schon was gefangen heute? Ich finde es faszinierend, wie Jesus sich hier in dieser Geschichte verhält. So lässig, so cool, so entspannt. Und dennoch merkt man, wenn man diesen Text aufmerksam liest, dass jetzt gleich irgendetwas Besonderes passieren muss, dass hier etwas Besonderes in der Luft liegt. Gleich passiert etwas Entscheidendes. Da steht also Jesus ganz entspannt, lässig am See und spielt sein Spielchen mit den Jüngern. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus an diesem Morgen gute Laune hatte. Ich glaube, Jesus war richtig gut drauf. Er hatte ja auch allen Grund dazu. Schließlich war er ja gerade von den Toten auferstanden. Er hatte den Tod besiegt und der Menschheit damit das Tor zur Erlösung weit aufgestoßen. Die Welt hatte ihn wieder, und zwar für immer. Der Triumph darüber, die größte Schlacht in der Geschichte des Universums gewonnen zu haben, war noch ganz frisch. Ich wage zu behaupten, dass Jesus an diesem Morgen gute Laune hatte. Ich glaube, er war richtig gut drauf. Bei seinen Jüngern war das ganz bestimmt nicht der Fall. Sie waren die ganze Nacht auf dem See, haben nichts gefangen. Sie sind hundemüde, erschöpft, frustriert und sie mühen sich auf diesem Boot ab mit ihren Netzen, während das Boot auf den Wellen hin und her schaukelt. Sie könnten etwas Aufmunterung vertragen. Wie sah eigentlich die allererste Begegnung der Jünger mit Jesus aus? Sie fand auch hier am See von Tiberias statt, am See von Genezareth. Und sehr wahrscheinlich genau an diesem Fleck, denn üblicherweise haben Fischer ja einen festen Anlegeplatz, wo sie ihre Boote festmachen. Und bei dieser ersten Begegnung, da waren die Jünger auch die ganze Nacht draußen. Sie waren genauso fertig, genauso erschöpft und genauso frustriert. Sie hatten die ganze Nacht nichts gefangen. Und dann tauchte Jesus auf und gab ihnen eine scheinbar willkürliche Anweisung. Und ihr findet diese Geschichte in Lukas Kapitel 5. Und ich fasse euch diese Geschichte einfach mal kurz zusammen, lese da nicht alle Verse, aber ihr versteht es auch so. Da heißt es, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Das sagt Jesus. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern in anderen Booten, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. So etwas war also schon einmal geschehen. Nach all den vielen Dingen, die aber in der Zwischenzeit passiert waren, musste dieser erste wundersame Fischfang in den Augen der Jüngern ja schon eine Ewigkeit her sein. Aber sie hatten diesen Tag mit Sicherheit nicht vergessen. Denn an diesem Tag begann für sie ein neues Leben. An diesem Tag wurden sie in eine Revolution mit hineingezogen. Ich bin mir sicher, dass die Jünger später noch ganz oft über diesen besonderen Tag gesprochen haben, wenn sie abends zusammen am Lagerfeuer saßen. Und hier stehen sie nun, 3 Jahre später. Wieder haben sie die ganze Nacht versucht, etwas zu fangen. Wieder ist es nicht gelungen. Wieder sind sie erschöpft, müde und frustriert. Und Jesus tut noch einmal das Gleiche. Werft das Netz auf der anderen Seite aus. Und wieder fangen sie so viele Fische, dass es fast das Netz zerreißt. Wie damals in der guten alten Zeit. So gibt Jesus sich zu erkennen. Und schon ist Petrus im Wasser und schwimmt so schnell er kann ans Ufer. Merkst du eigentlich, dass Jesus hier ein Spielchen mit seinen alten Kumpels spielt, dass er sich einen Scherz erlaubt, indem er diese alte Geschichte wieder aufleben lässt? Also ich finde, das ist wirklich ganz großes Kino. Und die Jünger, die sind sofort wieder von ihm gefesselt. Und dann gibt es in dieser Geschichte noch ein ganz besonderes Detail, das man gerne überliest. Und ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da heißt es nämlich, dass die Jünger ganz genau 153 Fische gefangen haben. 153 Fische. Also für mich ist das eine bemerkenswerte Statistik. Versetz dich doch mal in die Situation. Das alles spielt sich unmittelbar nach der Kreuzigung und Auferstehung ab. Nach diesem Albtraum auf Golgatha, wo Jesus auf bestialische Art und Weise hingerichtet wurde. Da steht Jesus von den Toten auf und er zeigt sich 2-mal seinen Jüngern. Und jetzt steht er wieder da am Ufer. Sie sehen ihn noch einmal. Und was machen sie? Sie zählen Fische. Das kann doch nicht normal sein, oder? Viele Bibelausleger haben sich den Kopf darüber zerbrochen, was es mit diesen 153 Fischen eigentlich auf sich hat. Und wenn ich die Geschichte so anschaue und wenn ich sehe, wie Jesus an diesem Morgen drauf war, so entspannt, so locker, gute Laune, zu einem Scherz aufgelegt, dann glaube ich, dass sich das Ganze folgendermaßen abgespielt hat. Die Jünger, die haben sich so sehr darüber gefreut, Jesus wiederzusehen, dass sie das Netz mit den zappelnden Fischen erstmal auf der Seite liegen gelassen haben. Und sie sind zu Jesus gegangen, ans Lagerfeuer, um mit ihm zu frühstücken. Und sie haben mit ihm geredet, sie haben ihm staunend zugehört und sie haben auch mit ihm gelacht. Und sie haben es einfach genossen, dass Jesus wieder bei ihnen ist. Und die Zeit, die verging wie im Flug. Und dann meinte einer von ihnen, hey, wir haben ja völlig vergessen, uns um die Fische zu kümmern. Also gehen sie rüber und fangen zunächst mal an, die Fische zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Jesus schaut zu ihnen rüber und sagt zu ihnen, hey Jungs, kommt wieder ans Lagerfeuer. Es sind 153 Fische. Und als die Jünger das hören, dann sind sie erst überrascht. Aber dann schauen sie sich an und lächeln. Stimmt. Jesus ist ja wieder da. Er ist der Messias, er ist Gott, er weiß alles. Wisst ihr, auch wir vergessen viel zu oft die Gegenwart von Jesus, weil wir uns mit Kleinkram beschäftigen, weil wir Fische zählen. Ich finde diese Geschichte, die sich dort am See abgespielt hat, einfach wunderbar. Ich finde diese Geschichte wunderschön. Diese Geschichte ist witzig, sie ist menschlich, sie ist voller Hoffnung und sie ist unreligiös. Diese Geschichte zeigt uns Jesus, wie er wirklich ist. Diese Geschichte zeigt uns, dass dieser Mann, Jesus, nicht religiös ist. Wenn er das wäre, hätte sich diese Geschichte vor einer ganz anderen Kulisse abgespielt. Vielleicht im Tempel oder wenigstens in der Synagoge. Dann hätte Jesus die Männer zu einer Bibelstunde oder zu einem Gebetstreffen zusammengerufen. Doch nach seiner Auferstehung zeigt Jesus sich nicht ein einziges Mal am Tempel. Stattdessen hängt er am Strand ab, füllt die Netze und frühstückt mit seinen Jüngern. Und er selbst übernimmt dabei noch die Rolle des Grillmeisters. Ich liebe ihn, diesen unreligiösen Jesus. Für die meisten Menschen bedeutet religiös so viel wie gläubig. Aber Religiosität ist nicht dasselbe wie Glaube, zumindest nicht dasselbe wie der Glaube an Jesus Christus. Religion kommt von dem lateinischen Verb relegere und das bedeutet so viel wie bedenken oder beachten. Und ganz konkret ist damit die sorgfältige und gewissenhafte Beachtung von Vorschriften und Regeln gemeint. Religion ist also der Versuch von Menschen, zu Gott zu gelangen. Wer religiös ist, will sich die Gunst Gottes durch sein Handeln, durch seine Frömmigkeit und durch das Einhalten von religiösen Regeln und Gesetzen erarbeiten, verdienen. Aber Jesus sagt, das ist der falsche Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus hat keine Religion gegründet, sondern durch seinen Tod und durch seine Auferstehung eine Liebesbeziehung zu Gott ermöglicht. Jesus war liebevoll, freundlich, demütig und unendlich geduldig. Aber es gab eine Sache, die hat Jesus zornig gemacht. Es gab eine Sache, die hat Jesus immer wieder zur Weißglut getrieben. Und das war Religiosität. Das Neue Testament wurde ja ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben. Und das griechische Wort für zornig wird im Neuen Testament nur ein einziges Mal verwendet, um Jesus zu beschreiben. Und zwar in Markus in Kapitel 3, in den Versen 1 bis 6. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. Die religiöse Elite will Jesus töten, weil er einen Menschen geheilt hat. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist doch unfassbar. Wir werden permanent mit dem Gerede über den sanften Friedensstifter Jesus konfrontiert. Und wenn du diesen Unsinn glaubst, dann wirst du schockiert sein, wenn du deine Bibel aufschlägst und die Evangelien liest. In den Evangelien begegnest du nämlich einen Jesus, der ziemlich häufig in Konflikte gerät. Und die meisten davon hat er selbst provoziert. Und jedes Mal bekommt er Stress mit religiösen Menschen. An keinem einzigen Konflikt ist ein Heide, also ein Ungläubiger, beteiligt. Immer gibt es Stress mit religiösen Menschen. Wenn du die Evangelien ganz genau studierst, dann wirst du erkennen, dass Religiosität ein Werkzeug in den Händen des Teufels ist. Wenn du mit Gott leben willst, dann ist der Geist der Religion ein Feind. Und vor genau diesem Feind warnt Jesus seine Jünger. In Matthäus 16, Vers 6 sagt er, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und in Vers 11, also gleich danach, wiederholt er das nochmal, damit es seine Jünger und auch wir tatsächlich kapieren. Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Man fügt Sauerteig dem Brot hinzu, damit das Brot beim Backen aufgeht. Und dazu benötigt man nur eine ganz, ganz kleine Menge Sauerteig. Und an diesem Beispiel des Sauerteigs illustriert Jesus, dass nur eine ganz kleine, eine scheinbar unbedeutende Menge des Bösen eine große Auswirkung haben kann. Die Religiosität der Pharisäer und Sadduzäer führte die Menschen in die Irre. Wenn du Jesus wirklich kennenlernen willst, wenn du ihn lieben willst, wenn du ihn erfahren willst, dann musst du diese Warnung vor Religiosität ernst nehmen. Du musst diese Warnung wirklich ernst nehmen. Der religiöse Nebel, das religiöse Gift, verwendet fromme Worte und Taten. Religiosität ist so gerissen und hinterlistig wie eine Schlange und so anpassungsfähig wie ein Grippevirus. Und so schleicht sich Religiosität in unser Leben und auch in unsere Kirchen ein und hält die Menschen davon ab, den wahren Jesus kennenzulernen. Satan ist sehr erfolgreich damit, die Menschen durch diesen religiösen Nebel, durch dieses religiöse Gift zu täuschen. Denn Religion kann man den Menschen nur sehr schwer austreiben. Religion vermittelt den Menschen den Eindruck, dass sie Jesus kennen. Aber in Wirklichkeit hält Religion, Religiosität die Menschen davon ab, Jesus wirklich zu erfahren. Millionen von Menschen gehen schon seit Jahren Sonntag für Sonntag zur Kirche, aber sie kennen Jesus nicht. Sie kennen ihn nicht. Ihr Kopf ist voller Informationen über fromme und religiöse Regeln und Rituale. Säuglingstaufe, Kommunion, Firmung, Konfirmation, Beichte, Eucharistie, Wallfahrten, Prozessionen und. Aber sie haben in ihrem Leben Jesus noch nicht ein einziges Mal persönlich erfahren. Sie haben keine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist Religion. Und vielleicht sagst du jetzt, mit all diesen frommen Ritualen habe ich doch nichts am Hut. Ja, das machen vielleicht Katholiken oder Orthodoxe oder irgendwelche anderen Kirchen. Aber ich will dich warnen, mein Eindruck ist, dass es auch bei uns, auch in den sogenannten evangelikalen Freikirchen, die ja alles richtig machen, sehr, sehr viele Menschen gibt, die Jesus nicht nachfolgen, sondern die einfach nur religiös sind. Im 2. Korintherbrief, da heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Die Bibel sagt, wir sollen uns selbst prüfen. Das heißt, wir sollen ehrlich zu uns selbst sein. Und ich will dir jetzt beschreiben, wie religiöse Menschen sich verhalten, wie religiöse Menschen leben, wie religiöse Menschen so ticken. Und ich will Gottes Wort gegenüberstellen. Ich will dir zeigen, was Gottes Wort dazu sagt. Und ich will dich ermutigen, ganz genau zuzuhören und dein Leben ehrlich zu durchforschen, so wie Gott es im 2. Brief an die Korinther von uns verlangt. Religiöse Menschen besuchen regelmäßig den Gottesdienst. Das wird schließlich von ihnen erwartet. Ob sie jetzt gute Laune haben oder schlechte Laune, ob sie Lust haben oder auch keine Lust, sie besuchen den Gottesdienst. Das machen gute Christen so. Also tun sie es auch. Gott sagt in Jesaja Kapitel 29, dieses Volk da behauptet mich zu ehren, aber sie ehren mich nur mit Worten. Mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn er besteht nur in der Befolgung von Vorschriften, die Menschen sich ausgedacht haben. Religiöse Menschen spenden regelmäßig an wohltätige Organisationen und auch an ihre Kirche. Allerdings nur so viel, dass es sich nicht negativ auf ihren Lebensstandard auswirkt. Wenn sie genug Geld übrig haben und es nicht wehtut, etwas abzugeben, dann tun sie es. Gottes Wort sagt dazu in Lukas 21, Jesus blickt auf und sah, wie reiche Leute ihre Spenden in den Opferkasten warfen. Er sah auch eine arme Witwe, die steckte 2 Kupfermünzen hinein. Da sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Wenn religiöse Menschen Entscheidungen treffen müssen, dann neigen sie dazu, das zu wählen, was gerade in der Welt angesagt ist und nicht das, was eigentlich Gottes Wille ist. Sie hätten gerne beides, Jesus und die Verlockungen, die die Welt ihnen bietet. Sie machen sich mehr Sorgen darüber, was die Menschen über ihr Verhalten denken, als darüber, was Gott über ihr Herz denkt. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 23 dazu, Alles, was sie tun, tun sie nur, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie tragen auffällig breite Gebetsriemen und besonders lange Quasten an ihren Kleidern. Bei Festmählern sitzen sie auf den Ehrenplätzen und beim Gottesdienst in der vordersten Reihe. Religiöse Menschen wollen eigentlich nicht von ihrer Sünde befreit werden. Sie wollen lediglich der Strafe für ihre Sünden entgehen. Sie hassen die Sünde nicht und sie bereuen ihre Sünden nicht wirklich. Es tut ihnen nur deshalb leid, weil sie wissen, dass Gott sie für ihre Sünden bestrafen wird. In Römer 6 heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir dann weiter in ihr leben? Religiöse Menschen sind begeistert von Geschichten, in denen andere radikale Dinge für Jesus tun. Aber sie selbst handeln nicht. Sie denken, solche Aktionen sind etwas für extreme Christen und nichts für ganz normale, durchschnittliche Christen. Religiöse Menschen bezeichnen das als radikal, was Jesus von seinen Nachfolgern ganz selbstverständlich erwartet. In Jakobus 1 heißt es dazu: Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Religiöse Menschen sprechen nur ganz selten mit ihren Freunden, mit ihren Nachbarn oder mit ihren Arbeitskollegen über ihren Glauben. Sie haben Angst, abgelehnt zu werden. Und sie möchten auch nicht, dass der andere sich unwohl fühlt, wenn man über so persönliche Dinge wie den Glauben redet. Matthäus 10 sagt dazu: Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Der religiöse Mensch vergleicht sich selbst, sein Leben und seine Moral mit der Welt, also mit den Menschen außerhalb der Kirche. Und er ist ganz zufrieden damit, dass er nicht so ein schlechter Mensch ist wie all die anderen, dass er nicht so ein schlechter Mensch ist wie dieser Typ, der bei ihm an der Straße gegenüber lebt. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 18 lesen wir dazu: Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe von all meinen Einkünften den 10. Teil für Gott. Und wenig später sagt Jesus über solche Menschen, dass er sie demütigen wird. Der religiöse Mensch sagt, dass er Jesus liebt. Und es stimmt, Jesus ist auch ein Teil von seinem Leben, aber eben nur ein Teil. Er gibt ihm einen Teil seiner Zeit, einen Teil seines Geldes, einen Teil seiner Gedanken. Aber er gestattet Jesus nicht, sein Leben zu kontrollieren. Er gestattet Jesus nicht, die Herrschaft über sein Leben zu übernehmen. In Lukas Kapitel 9 steht dazu: Ein anderer sagte: Ja, Herr, ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte: Wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Der religiöse Mensch liebt Gott, aber nicht von ganzem Herzen. Er sagt zwar, dass er versucht, Gott so zu lieben, aber er sagt auch, dass es gar nicht möglich ist für einen durchschnittlichen Christen, Gott mit so einer totalen Hingabe zu lieben. Das ist nur etwas für Pastoren oder Missionare oder für irgendwelche Radikale. Das Matthäusevangelium sagt in Kapitel 22 dazu: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Der religiöse Mensch liebt andere Menschen, aber er bemüht sich nicht, sie so zu lieben wie sich selbst. Seine Liebe richtet sich in erster Linie auf Menschen, die auch ihn lieben, zum Beispiel seine Freunde oder seine Familie, da bleibt nicht mehr viel übrig für die Menschen, mit denen der Umgang schwierig oder anstrengend ist. In Matthäus 5 lesen wir dazu: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deine Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die auch euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Der religiöse Mensch denkt viel öfter über das Leben hier auf der Erde nach, als über die Ewigkeit. Seine ganze Konzentration gilt dem Alltag, den täglichen Aufgaben, den Terminkalender, der Arbeit, dem Beruf, den Hobbys. Er denkt selten, wenn überhaupt, über das ewige Leben nach. Im Philipperbrief steht in Kapitel 3: Ich habe es schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen. Hütet euch vor allen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Der religiöse Mensch tut nur das, was unbedingt notwendig ist, damit er sich wie ein guter Christ fühlt. Und er setzt alles daran, Schuldgefühle von sich fernzuhalten. Er fragt, wie weit kann ich gehen, ohne dass es als Sünde gilt? Anstatt zu fragen, wie kann ich mich als Tempel des Heiligen Geistes reinhalten? Er fragt, wie viel muss ich geben, statt wie viel kann ich geben? Und er fragt, wie viel Zeit muss ich damit verbringen, in der Bibel zu lesen? Wie viel Zeit muss ich damit verbringen, um zu beten? Anstatt zu sagen, ich wünschte, der Tag hätte mehr als 24 Stunden, damit ich noch mehr in Gottes Wort forschen kann, damit ich noch länger mit Gott im Gebet verbunden sein kann. In Römer 12 lesen wir dazu: Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Euer Leben soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Der religiöse Mensch versucht ständig auf Nummer sicher zu gehen. Und dieser Fokus auf ein sicheres Leben hindert ihn daran, für Gott Risiken einzugehen. Und er verpasst damit all die Abenteuer, die andere erleben, die vor nichts Angst haben. In Josua Kapitel 1, Vers 9 heißt es: Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Der religiöse Mensch fühlt sich sicher, weil er getauft wurde, weil er Mitglied einer Kirche ist, weil er jeden Sonntag in den Gottesdienst geht und weil er vor dem Essen betet. Jesus sagt in Matthäus 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der religiöse Mensch lebt nicht im Glauben. Er hat Glauben gar nicht nötig. Er braucht Gott nicht zu vertrauen, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert. Er hat ja sein Sparbuch. Er sucht nicht ernsthaft nach Gottes Plan für sein Leben, denn er hat sein Leben schon selbst völlig verplant. Die Wahrheit ist, sein Leben unterscheidet sich im Alltag überhaupt nicht von dem Leben von Menschen, die Gott ablehnen. In Lukas 12 finden wir folgende Geschichte. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit vielen Äckern, die reiche Ernte brachten, so viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich: Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen: Mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben. Iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm: Wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann alles bekommen? Der religiöse Mensch trinkt wahrscheinlich weniger Alkohol als die meisten Ungläubigen. Wahrscheinlich flucht er auch weniger. Und er raucht nicht und er ist auch nicht tätowiert. Und es ist auch nicht das Schlechteste, dass er das so macht. Aber er setzt seine äußerliche Reinheit mit innerer Heiligung gleich. Doch das ist ein Irrtum. Matthäus 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr poliert eure Becher und Schüsseln außen auf Hochglanz, so wie das Gesetz es erfordert. Doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr in eurer maßlosen Gier anderen abgenommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst einmal von innen, dann werden sie auch außen sauber sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr seid wie die gepflegten Grabstätten, von außen sauber und geschmückt, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gott ehren, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Bosheit und Heuchelei. Ich weiß nicht, wie es tief in eurem Innern aussieht. Ich weiß nicht, wie es tief in eurem Herzen aussieht. Ich beurteile euch auch nicht und ich verurteile euch auch nicht. Das steht mir nicht zu. Aber ich will euch noch einmal herausfordern. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Religiosität ist gefährlich. Religiosität führt dich an einen Ort, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Religiosität führt nicht zu ewigem Leben, sondern zu ewigem Leid. Denn Religiosität verstellt den Menschen den Blick auf Jesus, sodass sie nicht erkennen, wie sehr sie ihn brauchen, wie sehr sie seine Gnade, Vergebung und Erlösung brauchen. Prüft euch selbst. Um den religiösen Nebel zu vertreiben, ist es im wahrsten Sinne des Wortes erforderlich, dass dein Ego stirbt, dass dein altes Leben stirbt. Und Paulus formuliert das im Brief an die Galater mit folgenden Worten: Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn Jesus in uns lebt, dann verändert das alles. Wenn Jesus in uns lebt, dann verändert das alles. Unser Denken verändert sich. Wir erkennen plötzlich, wie Jesus wirklich ist, was Jesus für uns getan hat und wie sehr wir ihn brauchen. Und wir staunen über seine Gnade. Unsere Wünsche verändern sich. Besitz und Ansehen verlieren an Bedeutung. Wir streben nicht länger nach Komfort und Sicherheit. Die Dinge dieser Welt, die uns bisher so wichtig waren, die verlieren an Reiz. Und die Dinge Gottes, die uns zuvor kaum interessiert haben, werden immer attraktiver. Unsere Beziehungen verändern sich. Wir werden bereit, aus Liebe zu anderen Menschen unser Leben hinzugeben, während wir die gute Nachricht von Jesus Christus in der ganzen Welt bekannt machen. Unser Wille verändert sich. Wir gehen dorthin, wo Jesus uns haben will. Wir tun das, was Jesus von uns verlangt. Wir sind zu jedem Opfer bereit, um im kompromisslosen Gehorsam gegenüber seinem Wort zu leben. Und schließlich verändert sich der ganze Sinn unseres Lebens. Unser eigenes Ego sitzt nicht mehr auf dem Thron, sondern Gottes Ehre wird uns wichtiger als unser eigenes Leben. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Amen.